Ja, schön, dass du dir mal was nimmst, Tobi, hier von den ganzen reichhaltigen Produkten. Wir haben hier Streuselkuchen, es gibt Stollen, es gibt Schokolade, es gibt Kekse.
Also der Streuselkuchen war richtig gut, muss ich sagen.
Ja.
Ist der von Balkhausen?
Fast. Der ist von der Bäckerei Schellenberger. Das haben uns die Aue-Fans Schellis geschickt. Tatsächlich, zu mir hier nach Hause. Da frage ich mich natürlich auch, woher wissen die meine Adresse? Aber gut, ich habe sie ihnen genannt. Und die Kekse sind nicht hier übrigens, weil die habe ich aus Versehen, habe ich die schon...
Wahnsinn.
Ja.
Die hast du schon alleine weggeschnuppelt, ja?
Die waren sehr gut, muss man sagen. Okay. Ja. Hat sehr gut geschmeckt.
Ich nehme noch ein Stück. Stollen, es duftet nach Stollen. Ja. Klar, in einem Fußball-Podcast.
Selbstverständlich.
Eben hast du noch gesagt, hier riecht es wie in einem Möbelhaus, weil das alles so neu ist.
Wegen dem neuen Teppich.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Guck mal, Tobi ist halt so seriös, der hat einen Rollkragenpullover an. Ist wieder Rollkragenzeit.
Der sieht aus wie so ein Referendar so auf dem Gymnasium, der für die 11. Klasse jetzt gerade einspringt als der neue Erdkundelehrer. Und danach werden so ein bisschen die Mädels hibbelig. So ja. Sieht er heute Morgen
alle
aus.
Alle sind verliebt in Tobi Schäfer.
Wir gucken einen Film, okay?
Ja.
Aber Veggie, muss man sagen, hat ein Hemd drunter. Wo geht's gleich noch hin? Weihnachtsfeier?
Ich habe heute eine Weihnachtsfeier. Ja? Ne?
Oh, ein Hemd und drüber aber eine Trainingsjacke.
Ja, weil mir war ein bisschen kühl.
Habe ich ihm geliehen. Ja.
Der kann alle Stile miteinander vereinen.
Ja,
absolut.
Friere noch ein bisschen von Ferl.
Ja, guck mal, Bucky hat einen Pullover an und so ein Fell. Ja? Ich habe da gerade gedacht, da sitzt Sönke Sievers.
Nein, das ist nicht.
Dafür ist es ja zu kalt draußen.
Genau. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, Yannick ist ja für mich so die Seele dieses Podcasts. Ne? Also der schreibt die Themen auf, der kommt morgens, der ist so richtig. Ich habe ihn heute Morgen gesehen vor der Garage unten, da sah er schon so ein bisschen, also er wirkt so ein bisschen zerknautscht nach diesem Wochenende. Yannick, wird es Zeit, dass Weihnachten ist?
Ja, ich ziehe mir dann immer meine Wohlfühlweste an, weil das ist dann immer so ein wohliges Gefühl und so. Ja, doch, war ein stressiges Wochenende. Aber
und ein stressiges Jahr auch.
Stressiges Jahr auch, ja. Jetzt haben wir noch zwei Spieltage, die kriegen wir auch noch irgendwie rum. Ja. Und dann greifen wir wieder neu an.
Ich sehe dich, wie du
morgens, viele Vereine.
Ich sehe dich, wie du morgens um 7 Uhr in Herzogenaurach an mir vorbeiziehst beim Joggen. Das habe ich immer noch vor dem Auge.
Wir müssen natürlich noch erklären, wer Sönke Sievers ist. Ne? Das wissen
Nein,
die Leute
das
ja immer nicht
jeder,
alle.
Oder?
Sönke Sievers ist ein Kollege von uns, von Magenta Sport. War
der
mal
stellvertretende
Kommentator.
Chefredakteur der FAZ.
Genau.
Ja. Und eine gute Feder, sagt man ja immer.
Wickelt bei uns jetzt auch noch Sendungen ab. Zum Beispiel am kommenden Samstag mit mir in Wiesbaden.
Und der wickelt sich ja auch bei 38 Grad, wenn er ein bisschen verkatert ist, in drei Pullover. Also das war der Mann, der, ich weiß gar nicht, was der anhatte in Würzburg beim Jahrestreffen.
Man muss jetzt einfach mal sagen, diese Podcast-Folge widmen wir keinem Geringeren als Sönke Sievers.
Ganz
für dich
genau.
Machen wir jetzt die beste Folge aller Zeiten, lieber Sönke.
Das kann man schon sagen, das ist das intellektuelle Gewissen von Magenta Sport.
Wollen wir dann ein bisschen über Fußball reden?
Yes.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, seid gegrüßt, danke fürs Einschalten. Hier ist Folge 58 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports.
Dapro ist weg.
Breaking News.
In diesem Moment kommt hier ganz frische News rein.
Ist ja Wahnsinn.
Rot-Weiß Essen trennt sich von Christoph Dabrowski.
Wahnsinn. Darüber wird gleich zu sprechen
wirklich
sein.
In dieser Sekunde.
In dieser Sekunde kommt es gerade.
Der Kollege Penzel hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht von Sky. Also ich habe es noch erst gezeigt und dann haben wir es erst gecheckt.
Wow.
Gut. Und jetzt kommst du.
Völlige Überforderung. Jetzt ziehen
Wahnsinn.
Wir das Thema vor oder wie machen wir das?
Nein, wir machen jetzt ganz normal weiter.
Dass sich gar nichts aus der Ruhe bringen.
Ja. Wir rufen sofort Dabrowski an.
Wir sitzen ganz entspannt in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal und wir fangen heute mal mit Yannick an bei der Vorstellungsrunde. Ja, da macht er große Augen, der Yannick. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Normalerweise zeichnet ihn sein angenehmes Defensivverhalten aus. Gestern wurde er aber im Angriff eingesetzt und zwar im Lauschangriff. Denn Yannick hat Olaf Jansen verkabelt und abgehört. Unser Ohr auf Olaf. Der Bundesnachrichtendienst von 4:3, Yannick Barkic.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Dann kommen wir zu dem, der ist nicht der Bundesnachrichtendienst, sondern der Bundessprachnachrichtendienst. Ein WhatsApp-Chat mit ihm ist wie ein eigener Podcast. Er muss niemanden verkabeln, um alles mitzukriegen. Er ist der Spion, der alle liebte. Thomas Wagner.
Schönen guten Morgen.
Und dann haben wir noch den, der für die Observation zuständig ist, der Kommentator mit den Adleraugen. In seinem Job ganz wichtig, dass er ein Objektiv aufschraubt. Aber auch subjektiv, einer der Besten des Landes. Christian Straßburger.
Dankeschön. Habe ich ja Gänsehaut. Wahnsinn.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir haben ganz viel vor.
Nee, du hättest jetzt sagen müssen, mein Name ist Schäfer. Tobi Schäfer.
Denn das war ja gerade 007, ne? Eine Anspielung darauf. Ja.
Der Spion.
Ja.
Gut, das haben wir auch mal irgendwann gehabt als Thema, ne? James Bond, Schwarzwaldklinik.
Schwarzwaldklinik, ja stimmt. Ich wusste, jetzt diese Trombusch oder sowas oder Ich heirate deine Familie, müssen wir jetzt kommen, die ganzen Weihnachtsserien wieder werden aufreloaded.
Das kann man im Prinzip sagen, 23.12. machen wir die große 4:3 Weihnachtsfolge.
Die Weihnachtsgala.
Weihnachtsgala. Wir sprechen ein bisschen über die dritte Liga und der Rest wird ganz spannend. Kann man sich jetzt schon mal notieren.
Es wird Champagner gesoffen.
Wir sitzen hier mit Anzug und Krawatte und Yannick trägt ein Gedicht vor.
Ja. Das weiß ich nicht, aber...
Aber apropos Yannick, bevor wir jetzt in die heißen Themen einsteigen, denn wir haben ja offenbar welche, wie wir gerade erfahren haben, gibt es erstmal eine kleine Überraschung für Yannick, der nochmal große Augen macht. Mal, Yannick kommt heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wir haben eine kleine Grußbotschaft mitgebracht für Yannick. Von einem, den er ganz gut findet.
Boah.
Und der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Also es ging über Strassi.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Weißt du, was kommt?
Nee.
Aber es ist eine Bezugnahme zur letzten Folge. Die Grußbotschaft für dich kommt aus Saarbrücken.
Oh. Hallo Yannick, Günni hier. Natürlich ging der Podcast letzte Woche auch an mir nicht vorbei. Ich habe mich wirklich sehr, sehr über deine Worte gefreut. Wurde mir von mehreren Seiten auch geschickt, dass ich doch da mal reinhören soll. Hat mich einfach gefreut und jetzt sind deine Kumpels natürlich auf die Idee gekommen, ich könnte dich mit einer kleinen Grußbotschaft überraschen. Daher hörst du mich jetzt hier auch. Ich hoffe, das ist mir hiermit gelungen. Passt auf euch auf, macht genauso weiter, denn es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören und ich denke, dann sieht man sich hoffentlich bald mal in irgendeinem Stadion wieder. Ciao, ciao.
Boah, ich bin beseelt.
Das war Julian Günther Schmidt.
Wahnsinn. Ja. Wenn man die roten Emoji-Augen jetzt hier einfach einstreuen könnte.
Man muss dazu sagen, die Credits gehen an Max Stobeus, der die Folge gehört hat. Der ist einer, der auch LDS ist bei Magenta. Ein sehr guter Mann. Und der war, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Güschmi in der Schule. Die haben, glaube ich, Abitur zusammen gemacht. Ach, sind heute noch befreundet. Und dann hat er das eingestielt und geschickt für dich. Yannick Bakic.
Ja, Wahnsinn. Das ist, also ich
nur zwei Sachen irritieren mich. Der nennt uns Kumpels. Ich dachte, wir wären Freunde. Und das Zweite, er wurde von mehreren darauf aufmerksam gemacht. Hat er unsere Folge gar nicht gehört, oder was?
Das weiß ich nicht, aber er hat mir in der Tat auch privat geschrieben, der Güschmi. Da war ich immer, also dass er mir jetzt folgt und alles. Wahnsinn. Fühle ich mich sehr geehrt. Ich freue mich sehr, wirklich. Ist, wie gesagt, einer der für mich besten Spieler der dritten Liga, weil der einfach sowas hat, was nicht jeder hat.
Ein Güschmi-Gramm, sozusagen. Ja, und dann warst du ja nochmal in der Hauptrolle. Dann fangen wir doch damit an.
Genau, gestern Abend. Ich hab immer noch Ohrenschmerzen, muss man schon sagen. Olaf Jansen war verkabelt. Da war aber eine Hektik drauf auf der ganzen Produktion. Hilfe. Aber es hat alles gut funktioniert. Olaf hat sich verkabeln lassen und es war schon interessant, ihn dann so 90 Minuten lang zuzuhören. Ich muss aber auch sagen, das Spannendste überhaupt, also ich habe erstmal gefühlt gar nichts vom Spiel mitbekommen, weil wir hatten extra eine Kamera abgesteckt, nur auf Olaf Jansen und ich hatte 90 Minuten lang seinen Kommentar auf dem Ohr. Das Spannendste fand ich in der Tat immer seine Kommunikation mit dem Co-Trainer, mit Kollege Wilhelm, der auch gerade seinen Trainerschein macht. Man merkt schon, Olaf ist mehr der die Anweisungen gibt, der das Team abholt, aber das Taktische, das kommt allein vom Co-Trainer und diese Zusammenarbeit zwischen den beiden war schon sehr interessant.
Glaubst du denn, also ich habe es leider nicht gesehen, weil ich gestern am Rückweg aus Hamburg war, wo ich gearbeitet habe, glaubst du, dass es wirklich zu 100% authentisch war oder hat er gewusst, dass er verkabelt ist und hat sich auch so ein bisschen danach verhalten?
Also klar war vor dem Spiel und am Anfang die ersten Minuten hatte ich schon so das Gefühl, er weiß, dass er verkabelt ist und ich glaube auch, dass die Bank vorgewarnt wurde und jeder das so ein bisschen im Hinterkopf hat, aber es gab dann schon die Situation im Spiel, wo er sich über seine Mannschaft aufgeregt hat, wo er mitgelitten hat. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut projiziert während der Sendung, aber es war jetzt in der Tat auch nicht das Spiel, wo es die großen Aufreger gab. Also ich habe immer darauf gehofft, dass da der Schiedsrichter irgendwie nicht beleidigt wird, aber dass es eine Diskussion gibt. Das gab es alles gestern gefühlt nicht. Alle Entscheidungen waren ja gefühlt pro Viktoria, der Elfmeter ja auch. Und dann gab es halt einen 2-0-Sieg, wo er sich zweimal gefreut hat. Es gab jetzt nicht diese eine Situation, wo er kritisch wurde, wo er in Anführungsstrichen eklig wurde. Deswegen, das gab es leider nicht. Aber wir können ja mal vielleicht reinhören.
Ja, wir haben ja ein paar Ausschnitte auch schon gepostet bei Instagram. Und so klang Olaf Jansen dann während der 90 Minuten. Hier ist eine kleine Collage.
Ruhe! Ruhe! Gut, Niki, klasse, Junge! Sehr gut! Aber die überladen die Seite, ne, bei Simon. Wer muss da raus, wenn Brian so tief steht? Keiner muss abfahren, naja. Weiter, weiter, Tiger, bleib drin, bleib drin! Bleib drin, lohnt sich, Tiger! Genau das, drinbleiben, Tiger, gut so! Jungs, mehr Fußball! Traut euch!
Also ich muss dazu sagen, in der ersten Halbzeit war sehr, sehr viel immer Ruhe, Ruhe. Und zweite Hälfte hat eigentlich alles Lex Tiger Lobinger abbekommen. Ich glaube, der musste 90 Minuten durchackern und ständig wurde er angepeitscht von Olaf Janssen. Also der hat auch heute noch, glaube ich, richtig Muskelkater.
Ich fand es total spannend, dass wir dann auch mal reinhören konnten in den Kreis nach dem Spiel. Das ist ja auch immer so ein Moment, wo wir unten am Spielfeldrand immer warten auf die ersten Interviews und dann gehen die in den Kreis und dann dauert das manchmal lange und dann denkt man sich so, Mensch, müsste das jetzt so episch auseinandernehmen? Und jetzt wissen wir, was da besprochen wird. So klang das bei Olaf Janssen gestern im Kreis.
Es war unser bestes Spiel, Männer. Es war unser bestes Spiel und zwar gerade in Bezug auf leiden können. Es kann nicht immer alles funktionieren. Mittenball weiß ich nicht, aber jeder hat sich reingeschmissen. Jeder hat nicht rumgelabert, keine Ahnung, sondern war für den anderen da. Wir sind angesprintet wie die Bescheuerten, zurückgelaufen wie die Bescheuerten. Ja, und das ist wichtig, haben wir zusammen gemacht, von draußen und von drin. Und mit einem überragenden Torwart, Dudo, klasse, top.
Ich sag's ganz ehrlich, ich kann diesen Kreis nicht mehr sehen. Ich kriege einen zu viel. Dieses, oh, kommt mal alle her. Und dann dieses Ritual und dieses Gelaber. Oh, das geht mir so auf den Nerv.
Und der Kreis wird immer größer, ja, ne?
Irgendwann hat das einer angefangen, dann ein zweiter und dritter. Und mittlerweile machen die alle einen Kreis. Ich glaube, die wissen teilweise selber gar nicht, was sie da erzählen sollen. Hauptsache, es ist ein Kreis. Genau wie Hauptsache bei den Ecken keiner mehr am Pfosten steht. Ich krieg da wirklich einen an mich.
Und man müsste jetzt mal das Gesicht von Thomas Wagner sehen.
Nein, das ist
wirklich Wut.
Gesicht ist auch ein Kreis.
Wahnsinn. Also, das ist wirklich, also Wahnsinn.
Aber zumindest konnten wir mal Mäuschen spielen in diesem Kreis. Ja?
Ich finde den Kreis gut. Du holst die Leute nochmal emotional ab, kurzes Revue passieren lassen und dann.
Ja, das kannst du mal machen, wenn was Besonderes war, dass du sagst, wir müssen jetzt hier diese Entscheidung und sowas, dieses Ritualisieren, es geht mir einfach auf die Nerven.
Weil du so lange warten musst auf die Interviews und ja, später nach Hause kannst.
Ihr könnt das ja anders sehen. Ich halte das, du glaubst doch nicht, dass nach diesen 95 Minuten da irgendeiner besonders aufnahmefähig ist. Klar, wenn der sagt, Top-Leistung, ich habe 2 Tage frei, dann kriegen die das mit. Das ist für mich alles, das, und wenn sie dann teilweise so stehen und dann da, oh nee, hör auf, ey, kriege ich Schüttelfrost, wirklich.
Zumal sie ja 10 Minuten später in der Kabine zusammensitzen und machen könnten.
Insgesamt fand ich es spannend, ich habe es gestern dann auch gesehen, da mal reinzuhören. Ich hätte es mir sogar häufiger gewünscht, dass da noch mehr Input kommt. Das wäre cool. Wie war denn der Prozess eigentlich?
Genau, das kann ich ja auch noch erklären. Wir hatten dauerhaft eine Leitung im Grunde genommen. Ich habe dauerhaft gehört, was Olaf gesagt hat, dauerhaft eine Kamera, das lief ständig auf. Wir haben dann Clips geschnitten aneinander und die mussten aber natürlich erstmal abgenommen werden vom Verein. Der Kollege Besnik saß oben im Stadion in einem kleinen Kabuff, hatte auch genau die gleichen Ausgänge wie wir und wir haben ihm dann immer vorgespielt, was wir jetzt einspielen würden. Er hat es sozusagen abgenommen, das freigegeben, sagt man dann. Und dann konnten wir es zeitnah auch einspielen.
War was dabei, wo er gesagt hat, das dürft ihr nicht senden?
Gab es auch, ja. Gab es auch. Aber es war nicht so, dass es jetzt irgendwie jede zweite Anfrage war, dass er gesagt hat, das dürft ihr nicht senden. Es war, wie gesagt, ein sehr moderates Spiel. Klar war, dass wir natürlich keine Diskussion mit dem Schiedsrichter reinschneiden müssen, weil da auch der DFB natürlich drauf sitzt. Aber das kommt vielleicht noch im Nachgang.
Und du hast jetzt die besten Szenen, die gestern gestrichen wurden, mitgebracht. Hören wir mal ganz kurz rein.
Hören wir rein. Arschloch!
Also ist was wir wiederholen sollten. Ne? Wir haben ja schon gesagt, Mitch Kniat wäre der Nächste.
Und ich würde auch mal sagen, man könnte ja auch mal Reporter verkabeln.
Dich
Thomas
könnte man
Wagner
verkabeln.
Zum Beispiel. Nee. Veggi, wenn man ihn verkabelt, einfach während einer ganzen Sendung und das dann immer mal wieder reinschneidet, ich würde sagen, ja, das wäre auch nicht schlecht.
Da versteht ihr auch den Witz mit den Sprachnachrichten.
Genau. Ja. Wollen wir auch noch kurz sportlich auf diese Geschichte schauen, also aus Sicht vom VfL Osnabrück, wenn wir das Spiel gerade machen?
Gerne.
Weil das war natürlich, ja, wie soll man sagen, das war ein Must-Win. Also der VfL Osnabrück musste dieses Spiel gewinnen, auch wenn wir am 17. Spieltag sind. Aber die stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß gar nicht, geht das noch? Also die stehen wahrscheinlich schon in der Wand drin.
Das ist für mich immer noch ein Übergangsjahr.
Es ist ein Übergangsjahr, weil wir haben es ja gesagt, du musst jetzt vor der Winterpause so viele Punkte wie möglich, um den Abstand so gering wie möglich zu halten, weil das bestimmt natürlich den Transfermarkt. Die Leute, darüber habe ich gestern auch nachgedacht, wenn du jetzt an Rot-Weiß Essen denkst, an den VfL Osnabrück, die beiden mit der meisten Potenz da unten, auch was das Finanzielle angeht vor allen Dingen, und Strahlkraft, die werden sich jetzt auf dem Transfermarkt kabbeln um die gleichen Spieler, um die gleichen Personen. Und dann gucken die natürlich und sagen, okay, die haben 11 Punkte Rückstand, bei denen ist es nur 4, dann gehe ich natürlich dahin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der VfL Osnabrück in die Regionalliga absteigt, ist nun mal sehr groß. Und für ein halbes Jahr unterschreibst du nicht. Ich fühle mich da erinnern an damals, Borussia Mönchengladbach, als es dann dann kam Hanke, ja, zum Beispiel, also mit Lucien Favre und sowas. Es müssen jetzt so 2-3 Transfers passieren, die diese Mannschaft einfach besser machen. Und die wird der VfL Osnabrück auch mit Geld nicht bekommen, weil die kein Interesse daran haben, abzusteigen in die Regionalliga. Also das war gestern eine entscheidende Niederlage für den VfL.
Das auf jeden Fall. Ich habe an diesem Wochenende schon zweimal das Wort Sechs-Punkte-Spiel gehört. Also wir sind wieder in der Phase, wo man diesen Begriff verwenden kann. Es war gestern auf jeden Fall ein Sechs-Punkte-Spiel. Wie gesagt, ich habe nicht so viel mitbekommen vom Spiel selber, aber es war ja schon so, dass der Elfmeter sehr, sehr fragwürdig war und der ja schon entscheidend war für diesen Spielverlauf.
Also
auch,
ich würde sagen, das war kein Elfmeter. Das ist also das, crazy.
Das kommt ja dann halt einfach on top noch drauf. Dann hast du diesen Torwartfehler. Jetzt sind wir wieder, machst du dir schon wieder die neue Baustelle auf, weil das ist natürlich katastrophal, was Jonsson da macht. Und das, was Strassi sagt, du musst den Abstand kurz halten. Eigentlich hättest du kein Spiel verlieren dürfen von den letzten vieren. Jetzt hast du das gegen Viktoria verloren, jetzt spielst du nächste Woche gegen Essen. Da sind wir wieder beim Sechs-Punkte-Spiel, musst du gewinnen, weil ansonsten, ich habe mal auf die Tabelle letztes Jahr geguckt, um zu schauen, wir vergleichen das ja gerade so ein bisschen mit dem MSV Duisburg. Wo stand eigentlich der MSV Duisburg letztes Jahr? Da waren es irgendwie 5 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz, aber es ist bei Osnabrück ja noch viel schlimmer. Das wird mir jetzt gerade auch mal bewusst, dass das nächste Woche noch viel schlimmer werden könnte. Und dann sind es halt Dimensionen wie Freiburg 2 letztes Jahr, wo wir schon alle klar wussten, nach 18 Spieltagen, das war's.
Aber jetzt mal ohne Polemik, wenn der VfL zu Hause gegen Essen verliert, dann sind die abgestiegen oder nicht? Also wie will man das noch schaffen?
Also ich finde jetzt schon, dass die Chance, die Klasse zu halten, echt sehr gering ist. Aber wir haben eigentlich schon vom Spiel gegen Aachen gesagt, das musst du gewinnen, dann holst du einen Punkt. Was du ja gerade sagst, stimmt ja auch. Oder wie du, ich habe ja jetzt nur Ausschnitte oder die Zusammenfassung gesehen. Da läuft ja auch alles gegen dich gestern so ein Spiel. Ne? Du kommst eigentlich gut in die Partie. Also ich habe auch so im Live-Ticker gelesen, eigentlich sogar am Anfang war das ganz ordentlich. Und dann kriegst du diesen Elfmeter gegen dich. Den kriegst du wahrscheinlich nicht gegen dich, wenn du auf Tabellenplatz einstehst. Das passt dann auch genau da rein. Und dann, wie du sagst, dieser katastrophale Torwartfehler dann hinten raus, der ja eigentlich so in den letzten Wochen auch gar nicht so schlecht gespielt hat, der Keeper. Also man hat ja im Moment gar kein Gefühl, wo man sich dranhangeln will, und du brauchst, glaube ich, jetzt wirklich in der Winterpause Leute, die so eine Desperado-Mentalität haben. So, also die sich gar nicht mit runterziehen lassen von dieser schweren Mehltau, der da seit über anderthalb Jahren an der Bremer Brücke hängt, sondern einfach Leute, die sagen, ich habe Bock, echt so was Unmögliches zu schaffen. Du hast den Namen Alvarez und sowas immer mal eingeworfen, vielleicht auch mit Stallgeruch, aber es sind jetzt schon 8 Punkte. Ich habe gesagt, du musst zum Winter in so einem Bereich sein, 6, maximal 7 Punkte, wo du sagst, wenn du das erste Rückrundenspiel gewinnst und der andere verlierst, dann bist du auf 3, 4 Punkte ran. Aber wenn du mit mehr als 8 oder 9, außerdem ist ja nicht nur eine Mannschaft, du musst ja noch 3 andere überholen, das ist schon, also im Moment würde ich sagen, und ich wage es mir gar nicht vorzustellen, aber im Moment Chance, das noch abzubiegen, vielleicht bei 30% oder sowas.
Ja, das ist schon hochgegriffen.
Ja, genau.
Aber das sorgt natürlich für maximale Brisanz am kommenden Sonntag, wenn Osnabrück und Essen aufeinandertreffen. Und dann gucken wir doch jetzt mal zu den Breaking News.
Ja,
Rot-Weiß Essen feuert Dabrowski.
Das haben wir gerade bekommen, also der Reviersport hat das gemeldet.
Und zuerst Fabian Penzel.
Fabian Penzel, genau. Dann habe ich gerade gelesen, Sky hat es bereits bestätigt. Also Stand jetzt, wo wir hier gerade aufzeichnen, gibt es noch keine offizielle Mitteilung von Rot-Weiß Essen. Ich kenne aber den Reporter vom Reviersport, den Martin Herms. Der war gestern auch im Stadion. Den können wir doch jetzt einfach mal spontan anrufen.
Martin Herms, hi.
Ja, servus, hallo Martin, hier ist der 4:3-Podcast, hier ist Strassi.
Hi, grüß dich.
Und die anderen auch.
Genau,
hallo.
Tobi Schäfer, Yannick Bakic, Thomas Wagner.
Moin, moin.
Ich grüße euch, moin, moin. Ne?
Wir sitzen hier gerade mitten in unserer Aufnahme der neuen Folge und kriegen die Breaking News, dass Christoph Dabrowski entlassen wurde bei Rot-Weiß Essen.
Genau.
Wie kannst du uns das bestätigen, was kannst du dazu sagen?
Ja, wir haben es eben erfahren aus Vereinskreisen, dass man sich von ihm getrennt hat. Ja, es war gestern noch ergebnisoffen, aber deutete eigentlich schon darauf hin. Ich meine, man kennt ja so die Rhetorik von Sportdirektoren nach solchen Geschichten. Ich hatte mich da bei unserem Schalke-Kollegen auch erkundigt, der hat ja da beste Erfahrung mit. da war eigentlich schon klar, übersetzt heißt das, das war es jetzt für ihn. Und heute Morgen gab es dann nochmal ein Gespräch zwischen Trainer Dabrowski und der sportlichen Leitung, also Markus Stegmann und Christian Flüttmann. Und dann hat man sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden. So, und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Ob jetzt die Co-Trainer auch damit dabei sind, davon gehe ich schwer aus. Ist jetzt noch nicht bestätigt, da sind wir jetzt noch dran. Da ist so ein bisschen was los, aber klar ist, dass Dabrowski gehen muss.
Du warst ja gestern auch im Stadion, da haben wir uns gesehen. Was glaubst du, hat dann schlussendlich Dabrowski das Genick gebrochen?
Ich glaube, die Art und Weise, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist. Also die Ergebnisse haben in den letzten Wochen auch schon nicht gestimmt, aber immerhin waren die Leistungen, mit Ausnahme des Spiels in Rostock, als man untergegangen ist, waren die Leistungen okay. Man hatte immer eine Siegchance gehabt. Man hat es verpasst, mehr Punkte einzusammeln durch unnötige Niederlagen. Ich denke dann das Spiel gegen Verl oder in Aue, als man deutliche Chancen plus hatte. Und scheinbar kamen die Mannschaften mit diesem Druck einfach nicht zurecht. Und das hat man gestern total gesehen. Da stimmte ja wirklich überhaupt nichts. Da war auch in der zweiten Halbzeit kaum Aufbäumen zu erkennen. Und ich glaube, dann sah sich die sportliche Leitung einfach gezwungen, was zu machen. Und ich glaube auch, dass Christoph Dabrowski ja auch alles versucht hat. Er hat das System geändert. Er ist abgewichen von seinem Kombinationsfußball, von seiner mutigen Art und Weise zu spielen. Und das war auch ein Wunsch der Mannschaft, kompakter zu stehen. Aber das kann ja eigentlich auch nicht der Anspruch sein, von Rot-Weiß Essen nur auf Umschaltmomente zu warten. Und er hat auch den Thomas Eisfeld gebracht, den viele Fans gefordert hatten. Also Dabrowski hat eigentlich alles versucht und man kann schon sagen, dass er am Ende mit seinem Latein am Ende war, dass einfach nichts mehr ging.
Unser Sky-Kollege Marlon Irlbacher hat getwittert, dass Rot-Weiß Essen bei Markus Kautschinski angefragt hätte, der aber bereits abgesagt hätte. Weißt du da auch was zu?
Das ist korrekt, genau. Markus Kautschinski, ein erfahrener Trainer, war auf jeden Fall ein Kandidat, der aber scheinbar nicht möchte. Wie wir gehört haben, ist er von der Mannschaft nicht überzeugt. Also er glaubt nicht, dass er mit der Mannschaft den Turnaround schaffen kann. Deswegen hat er sich das nicht antun wollen. Was ich weiß, ist, dass man sich schon nach einem erfahrenen Trainer umschaut. Denn Priorität Nummer 1 muss er jetzt haben, den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen mit dieser Mannschaft. Das wäre der absolute Super-GAU.
Wird's Marco Antwerpen?
Nee, aber was wir gehört haben, ist, dass Pavel Dotschev durchaus ein Kandidat ist und man sich mit dem Namen beschäftigt. Das ist ja auch jemand, der die dritte Liga einfach bestens kennt, absolut der Drittligatrainer. Kürzlich entlassen worden bei Erzgebirge Aue. Das ist jemand, mit dem man sich beschäftigt. Konkret ist es noch nicht, aber es geht halt so in die Richtung. Aber warum auch nicht mal so ein Mann wie Friedhelm Funkel anfragen? Wobei ein halbes Jahr könnte vielleicht für ihn zu lang sein, aber das ist so die Richtung, in die es wahrscheinlich gehen wird. Also man wird jetzt keine Trainerexperimente machen.
Ich glaube,
irgendwelchen neuen, so wie letztes Jahr Boris Schommers und MSV Duisburg oder so.
Ich glaube, Funkel kann ja auch erst nach Karneval, oder?
Das meine ich ja, ne? Ja. Das ist noch ein bisschen zu früh.
Ja,
noch
zu früh. Ja, Wahnsinn. Also
wenn ich jetzt tippen würde auf einen Kandidaten, dann wird es wahrscheinlich. Könnte es Pavel Dotschev werden, das wird schon Sinn machen.
Ja, Wahnsinn, diese Eindrücke. Ich würde so mal ein bisschen weiterspinnen. Du hast ja, ich finde gar nicht, wie viel Schuld kann man eigentlich Dabrowski geben? Weil der Kader wurde ja zusammengestellt von Stegmann und Flüttmann. Wie viel Einfluss hatte da Dabrowski? Weil Fakt ist ja auch, dass die Abgänge nicht kompensiert werden konnten mit Schapina, Götze, Ovos und Co.
Ja, sagen wir so, Christoph Dabrowski ist natürlich in eine sehr missliche Lage gebracht worden. Es ist natürlich immer schwierig für einen Trainer. Er hat sich gerade diese Mannschaft aufgebaut in seinem zweiten Jahr, die so sehr gut funktioniert hat, die fast aufgestiegen wäre. Und dann bricht hier die ganze Achse weg. Er war natürlich auch nicht glücklich, dass sein Kapitän Vinko Schapina verkauft wurde an Dynamo Dresden. Ich glaube, wenn man jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde man ihn jetzt auch behalten und würde auf knapp 200.000 Euro verzichten. Denn so ein Abstieg wird dann deutlich teurer. Er hatte einige Wunschkandidaten, die nicht gekommen sind. Nichtsdestotrotz hatte Dabrowski aber natürlich auch Einfluss, was die Spielereinkäufe anging. Auch er hat Wünsche geäußert und er hat zum Beispiel auch bei Joseph Boyamba selbst zum Hörer gegriffen, hat ihn angerufen. Jemand, der sich als absoluter Flop für RWE entwickelt hat, der jetzt auch nicht viel Geld, wenig Geld verdient an der Hafenstraße. Also eine gewisse Mitschuld trägt er natürlich auch, denn ja, kein Spieler von Format wird verpflichtet, ohne dass der Trainer seine Zustimmung gibt. Also er war da schon involviert, hatte da auch nicht das beste Händchen bewiesen, aber trotzdem war es für ihn natürlich keine leichte Situation.
Vielleicht noch eine Frage von mir. Wir wollen natürlich alle, dass Essen drin bleibt. Ich habe schon am zweiten Spieltag gesagt, ich halte die Mannschaft für höchst abstiegsgefährdet, weil ich finde sie einfach im Vergleich zum letzten Jahr deutlich schlechter. Sie war überhaupt nicht zusammengespielt. Sie hat Schlüsselfiguren verloren. Sie hat auf Schlüsselstellen nicht nachgelegt. Ich finde, das ist kein guter, ausgewogener Kader. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Also in der Offensive gibt es wirklich Probleme. Also man hat 5 Flügelspieler geholt, aber nicht einer hat momentan nachgewiesen, dass er wirklich Drittliga-Format hat. Es sind Spieler aus der Regionalliga geholt worden, überwiegend junge Leute. Man hatte gehofft, dass Dabrowski diese Spieler weiterentwickelt, aber das ist eben nicht so einfach. Also der Sprung aus der Regionalliga dann in die dritte Liga ist dann doch relativ hoch und das hat man unterschätzt. Man hat zum Beispiel meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass man nicht noch einen zweiten, ja sagen wir mal so einen dritten Mittelstürmer geholt hat, also eine Sturmkante so als Alternative zu Wonitsch und Winzheimer. Man hat es ja gestern im Spiel auch gesehen, egal was da in den Strafraum segelt, da ist niemand, der es einfach verwerten kann. Und so ein Typ fehlt Rot-Weiß komplett. Auf den Flügeln keine Gefahr. Natürlich wiegen solche Verluste wie von Schapina oder von Götze schwer. Ich meine, der ist jetzt auch Stammspieler beim Top-Team in der zweiten Bundesliga, beim SC Paderborn. Aber trotzdem hat man es verpasst, da entsprechend nachzulegen. Auf der 6 hat man, wie ich finde, auch keinen guten Nachfolger gefunden. Und deswegen ist man jetzt in dieser prekären Lage.
Sagt Martin Herms, unser Korrespondent quasi im Ruhrgebiet.
Die Rechnung schickst du bitte an Magenta Sport in Unterföhring, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und wenn du nochmal was hörst, sag Bescheid.
Sag ich, alles klar, wir bleiben dran.
Dankeschön, schönen Urlaub. Tschüss.
Tschüss.
Danke, ciao.
Und gerade kam auch die Bestätigung via Instagram, dass bis auf weiteres Co-Trainer Lars Fleischer und Paul Freier übernehmen werden. Allerdings nur die Trainingseinheiten. Da steht jetzt noch nichts vom Spiel in Osnabrück.
Ja, und er hat ja gerade gemeint, dass er eher erwartet, dass sie auch freigestellt werden.
Das werden wir uns anschauen. Dieser Podcast muss im Prinzip jetzt raus, damit wir
live
aktuell bleiben. Wahnsinn, wir sind 4-3 aktuell.
Aber ich finde, ganz ehrlich, Da muss man auch einfach mal an die sportliche Leitung, also wenn ich höre, ich weiß ja nicht, also wir waren ja, haben uns ja gewundert, dass Schapina geht, hat immer auch so eine Identifikation mit RWE rausgestellt, wollte er, war es wirklich das Geld, also wenn es nur das Geld ist, ich kann es nicht, ich meine, ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja auch Bielefeld abgeschrieben gegen Freiburg, aber dass der Kader in der Zusammenstellung, in diesem emotionalen Umfeld von einer brutal schweren Saison steht, also das siehst du eigentlich beim ersten Blick, ich weiß gar nicht, wie man darauf die Idee kommen konnte, dass man damit eine sorgenfreie Saison spielt.
Das war gestern eine Minusleistung, also da hat gar nichts, das war, und selbst die einfachsten Dinge, Standardsituation, Fabi Klos ist wahnsinnig geworden, die wurden einfach in einen leeren Raum gespielt. Da war einfach niemand. 60 hatte keine Probleme, das abzuwischen alles. Es waren, glaube ich, mal 10 Minuten. Und das Verrückte war, da kriegt Kraulich die rote Karte. Danach wird Essen besser.
Ja, also, daran merkst du aber natürlich auch, wenn
das
du dann,
ein Kopfproblem
genau,
ist,
wenn
ne?
du dann das Gefühl hast, du hast eh nichts mehr zu verlieren, weil du ein Mann weniger bist, dann mit dem Mute der Verzweiflung, das ist ja dieses Ding. Du hast im ersten Jahr unter Dabrowski schwierige Situationen gehabt. Wir wissen noch, wie er da von den Fans fast rausgebuht wurde. Das haben sie zusammen geschafft. Sie haben den Verbandspokal gewonnen. Sie haben letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt, wo, glaube ich, bis zum vorletzten Spieltag die Aufstiegschance noch da war. Und man hat sich davon vielleicht auch ein bisschen blenden lassen. Naja, gut, also wir sind jetzt fast in die zweite Liga aufgestiegen. Dann werden aber für mich all die Spieler, die was Besonderes, einen Unterschied ausmachen, vielleicht mit Ausnahme Golds, der noch da ist, die sind ja fast alle weg. Und natürlich hast du immer noch ein paar Spieler, die, finde ich, für Drittliga-Verhältnisse gut sind. Ich mag zum Beispiel die unaufgeregte Art von Rios Alonso hinten. Ich finde, du hast mit Arslan jemand, der natürlich schon gezeigt hat, dass er das kann. Aber du bist vorne viel zu dünn besetzt. Die ist deine ganze Achse weggebrochen. Also ich finde, das ist mit Ansage, dieser Abstiegskampf.
Aber Rios Alonso und Kraulich fehlen ja beide, ne, am kommenden Wochenende.
Ja, aber nein, ich habe nur gerade jetzt erst
mal grundsätzlich,
über die Mannschaft gesprochen.
Ja.
Es ist jetzt, glaube ich, auch schon die 6. Trainerentlassung in dieser Saison in der dritten Liga. Das finde ich schon sehr, sehr viel wieder. Wir waren mal auf so einem Stand, wo es weniger war bis zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und ist eine traurige Entwicklung im Grunde genommen.
Tja, auf der anderen Seite, Dabro ist jetzt 2,5 Jahre da. Das ist weit über Schnitt. Und wenn du als Rot-Weiß-Essen so lange darum gekämpft hast, in die Liga zurückzukehren, dann ist es jetzt auch keine Sensation, auf dem Tabellenplatz den Trainer zu wechseln.
Aber also, das Verrückte ist ja, wir werden ja gleich noch über Erzgebirge Aue sprechen mit Matthias Heidrich, Pavel Dotschew. Ja? Stellt euch vor, Pavel Dotschew wird dann im Januar Trainer bei Rot-Weiß-Essen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das einer, der das kann?
Ich finde das ja immer gut, wenn man dann wirklich, wir haben das ja gerade gehört, es soll kein Experiment gemacht werden, sondern wenn man wirklich sich bewusst ist, worum es jetzt geht, nämlich es geht nur um den Klassenerhalt, nichts anderes. Wenn man dafür wirklich jemanden holt, der einem das, ja, garantieren kann das keiner, aber der halt ja mit allen Abwassern gewaschen ist sozusagen. Also keine Perspektivlösung, das macht dann keinen Sinn. Und deswegen kann ich mir Dotschew da eigentlich sehr gut vorstellen.
Ja, aber also dass Markus Kocinski, der ja aus dem Pott kommt, Schalker Junge, das wäre natürlich auch nochmal eine Brisanz geworden, dass der sagt, er scheint nicht überzeugt zu sein, wenn das stimmt, was der Kollege, der ja sehr gut informiert ist, gerade sagt. Ich sehe das ähnlich. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ich weiß auch nicht, ob du als Dodge-Chef jetzt da hingehst mit der ganzen ruhigen Art. Ich glaube, jetzt wirklich ist die Zeit deines Kumpels gekommen.
Marco Antwerpen.
Gib ihm einen Vertrag bis Saisonende mit einer Klassenerhaltsprämie und sag sofort, du bist mit Abpfiff sofort entlassen. Das wäre die beste Lösung jetzt. Der dreht da alles auf links und rechts und wieder zurück.
Passen wird das auf jeden Fall.
Ja, das Verrückte ist wirklich, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wenn Rot-Weiß Essen in die Regionalliga absteigen würde wieder, zurück da, wo sie lange Jahre nicht rausgekommen wären, das wäre echt bitter für alle dort und auch ein Stück weit für Fußball-Deutschland. Ne? Also wir haben uns ja alle gefreut, dass Essen zurück ist im Profifußball, aber dann ist dieses Ding wirklich hausgemacht, wie so oft bei RWE. Da war vieles hausgemacht in den vergangenen Jahrzehnten. Gestern war die Mannschaft von 94 da, Pokalfinale in Berlin gegen Werder Bremen 1-3 verloren. Die wurden alle gefeiert und danach kamen die hoch zu mir, also mussten wieder in den VIP-Raum an mir vorbei und ich konnte mit ein, zwei reden. Frank Kontny zum Beispiel war auch da und irgendeiner, den ich leider nicht kannte, kam zu mir, hat gesagt, so spielt ein Absteiger. Das kannst du gleich mal sagen.
Aber er hatte recht. Du kanntest den nicht?
Nee, oder willst du jetzt den Namen nicht sagen, um ihn zu schützen?
Sowohl als auch, aber ich wusste nicht, wer es ist. Aber er war ein Held. Offensichtlich. Ja.
Also eine Menge Bewegung jetzt bei Rot-Weiß Essen werden wir natürlich genau im Blick haben und spätestens dann nächste Woche in der kommenden Folge
sind wir vielleicht schon ein bisschen schlauer. Aber darf man auch mal sagen, an dem Zusammenhang, ich finde, dass Dabro am Ende da rausgeht mit einer, das wird eine gute, ordentliche Station in seiner Biografie sein. Ich fand es schon bemerkenswert, wie er sich im ersten Jahr freigeschwommen hat. Ich fand, er stand am Anfang auch nicht für so einen innovativen Fußball. Das war aber letztes Jahr gerade in der Rückrunde, sah das echt gut aus. Da waren auch, wie du gerade sagst, Kombinationen dabei, viel Wucht. Und ich finde, er ist schon ein smarter Typ, der zu uns immer sehr zugänglich ist, selbst in den größten Krisenzeiten. Also ich denke, der wird, das wird nicht sein letztes Drittliga-Engagement gewesen sein. Und da kann man sich dann auch mal für eine angenehme Zusammenarbeit bedanken.
Nein, ich finde es vor allem auch, es ist ein Mensch, der für Kontinuität steht, auch schon als Spieler. Also ich verbinde ihn nur mit Hannover, Bremen und Bochum, also auch drei große Vereine, die einfach in der Bundesliga auch bekannt sind. Jetzt diese lange Zeit in Essen, also ich glaube auch, dass der seinen Weg noch machen wird.
Ja, wahnsinnig angenehmer Typ und ich drücke ihm auch die Daumen, dass er irgendwo nochmal wieder eine gute Station bekommt. Vielleicht braucht Bochum ja doch auch nochmal irgendwie Hilfe. Ne, wer weiß. Apropos angenehme Zusammenarbeit, dann sprechen wir doch jetzt mal über ein anderes Trainerbeben und zwar über das in Aue. Das geht jetzt schon eine Weile so. Nochmal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Pavel Dodschew ist da rausgeschmissen worden, nachdem man ja gesagt hat, wir trennen uns erst zum Saisonende. Dann ist die Trennung vorgezogen worden. Wir haben letzte Woche schon angekündigt, wir sprechen dann mal mit Sportchef Matthias Heidrich drüber. Jetzt haben wir das Wochenende noch abgewartet. Sie haben verloren gegen Ingolstadt und jetzt ist er in der Leitung. Der Sportchef des FC Erzgebirge Aue. Hier ist Matze Heidrich.
Ja, schönen guten Morgen nach Köln.
Ah, da fehlt doch das Glück auf. Glück auf.
Hm? Sagt oder man das dann, nicht? Dann gerne auch ein herzliches Glück auf. So können wir natürlich auch standesgemäß beginnen. Auf jeden Fall richtig, ja.
Matze, die Weihnachtszeit ist immer sehr, sehr stressig. Was läuft denn besser? Das Geschenke besorgen oder das Trainer besorgen? Um mal direkt mit einem harten Thema einzusteigen.
In dem Fall würde ich fast sagen, dass das Trainer besorgen, weil ich glaube, dass das dann natürlich in der Aktualität dann erstmal oben drüber steht, zumindest was das Berufliche angeht. Und Geschenkebesorger bin ich dann auch nicht so hundertprozentig. Ich mache das auch immer relativ spät. Von daher Trainer versorgen und Trainerfindung läuft und ich glaube, dass das aktuell die größte Priorität hat.
Aber dann erstmal über das Wichtige, über die Geschenke. Also Geschenke verschicken, das macht ihr auf jeden Fall sehr gerne. Das müssen wir jetzt erstmal sagen. Vielen, vielen Dank für das, was wir jetzt von euch bekommen haben. Da ist natürlich zuerst mal der Adventskalender zu nennen. Den haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Da haben wir noch gar nicht das Käppchen, das Türchen
offen. Nee, da haben wir noch ein paar Türchen offen. Ja. Das müssen wir noch machen. Und dann kam hier...
Und dann kam noch Stollen. Und zwar... Mit einer Grußkarte, da steht drauf, schöne Adventsgrüße aus dem Weihnachtsland Erzgebirge von Matze Heidrich und den Aue-Fans Shellys, ist das korrekt?
Ja, das ist richtig, jawohl.
Und da ist jetzt Stollen drin?
Da ist Stollen drin, es gab Erzgebirgler, wie sagt man das, Streuselkuchen.
Sensationell, der war mal hier, den habe ich schon weggeatmet.
Ja, und es gab auch Kekse, ich weiß gar nicht, wo die sind.
Und hier steht, glutenfreies Brot gibt es auch.
Ab Dezember aber erst, ja.
So, und jetzt haben
herzlichen
wir...
Herzlichen Dank.
Also erstmal vielen Dank dafür und jetzt machen wir so ein Harmonie-Kuschel-Interview hier. Ne? Matze, ganz ehrlich, wir haben hier vor 2 Monaten gesessen, haben wir gesagt, wenn Aue jetzt so seine Heimspiele zieht, dann sind die bis zum Ende oben dabei, können aufsteigen. Bislang war das ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte rund um dein Engagement bei Erzgebirge. Ist das gerade so die schwierigste Phase und kannst du mal so ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, warum ihr eigentlich die Entscheidung getroffen habt, mit Pavel Dotschev nicht zu verlängern und 2 Wochen später musstet ihr ihn ja dann schon früher entlassen oder habt ihn früher entlassen?
Ja, dann lass uns gerne ruhig beim Beginn starten. Ich glaube, die Geschichte, die wir jetzt gemeinsam dann auch mit Pavel dann nach der Übernahme von Carsten Müller dann in Aue geschafft haben, das muss man ja wirklich sagen, mit der Rettung in der ersten Saison, das war schon echter ein großer Schritt und der war nicht einfach. Dort haben wir es halt dann geschafft über eine gute Geschlossenheit, über dann auch diese Heimstärke, die wir halt dann dort entwickeln konnten, die Klasse zu halten. Und dann ging es darum, das wurde ja dann auch so kommuniziert, halt die nächsten Schritte in der grundsätzlichen Entwicklung des Vereins einzuleiten, bei natürlich auch Möglichkeiten der wirtschaftlichen Natur, die dann nicht im Top-Segment der Liga anzusiedeln sind. Und das hat natürlich das Ergebnis des letzten Jahres dann nochmal deutlich positiver dastehen lassen, weil wir einfach in der Konkurrenz betrachtet dann sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass wenn am Ende Regensburg oder Dynamo Dresden ihre Serien, die sie dann quasi aus der Hinserie schon sehr gut gespielt hatten, in die Rückserie getragen hätten, wäre dieser Abstand natürlich schon deutlich größer geworden. Aber nochmal, lass uns nicht gucken, was die anderen gemacht haben, sondern wir waren dran. Am Ende hat nicht viel gefehlt. Und daraus hat sich natürlich auch eine Erwartungshaltung entwickelt, die wir gerade zu Beginn, und das haben wir in der ersten Saison, wo wir Sechster geworden sind, auch sehr, sehr gut hinbekommen, die wir sehr, sehr gut erfüllen konnten. Du hast gemerkt, dass dann auch die Jungs, die neu dazugekommen sind, plus die wir da behalten haben, dann auch sich beweisen wollten. Sie wollten zeigen, dass wir eine gute Gruppe sind, dass wir Spiele gewinnen können. Und das ist uns in dieser engen Liga zu Beginn der Saison halt deutlich besser gelungen, als in weite Phasen dann des mittleren Teils, speziell nach der ersten Länderspielpause. Und dann sind ja alle Statistiken hinlänglich bekannt, wie wir bis dahin gepunktet haben. Und am Ende ist ja dann auch immer eine strategische Entscheidung, ein Stück weit Blick in die Vergangenheit, aber vor allen Dingen ein Blick in die Zukunft. Und dort galt es halt, Entscheidungen zu treffen, wie wir das ab dem kommenden Jahr gemeinsam gestalten wollen. Dort gab es dann auch einen regelmäßigen Austausch mit den Gremien. Und am Ende gilt es, eine Entscheidung zu treffen, die so ausgefallen ist, dass wir uns dann von Pavel ab dem 1.7. dann trennen wollten. Also wir haben ja nicht seinen Vertrag gekündigt oder wir haben irgendwie was beendet, sondern der Vertrag läuft aus zum 30.06. Das ist mit Spielern so, das ist mit Trainern in dem Fall auch so. Und darauf haben wir uns verständigt. Und ich glaube, es gab ja, und das ist dann sicherlich auch ein Thema, über das wir uns viel Gedanken machen, was halt dann danach passiert ist, weil ich glaube, da sind wir auch selbstkritisch genug dann einzuordnen, dass es dann Themen gab, die wir auch hätten anders kommunizieren können.
Aber wie ist denn das dann? Also wer hat denn da kommuniziert? Wer hat denn überhaupt dann veröffentlicht, dass das passiert, dass Pavel Dotschev am Ende der Saison gehen muss? Also da ist ja irgendwo was schiefgelaufen bei mindestens 2 Parteien.
Hundertprozentig. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Spekulation, so viel ist klar. Aber am Ende hast du dich gemeinsam auf den Weg begeben, der davon gekennzeichnet war, das am 30.06. zu beenden. Und am Ende ist ja, und dort kann dann jeder seine persönliche Wertung dann vornehmen, ist es ja nicht über die Vereinskanäle kommuniziert worden, sondern über ein drittes Medium sozusagen. Und dann mussten wir ja reagieren, um uns dann entsprechend auch zu dem Statement halt zu bekennen. Und von daher ist dann ja klar, dass wir, und das sollte ja klar sein, der Verein ja kein Interesse hat, in entsprechend Unruhe zu stiften. Da geht es mir jetzt gar nicht, ob jetzt jemand anders Schuld hat oder nicht. Ich glaube, das war, und so selbstkritisch müssen wir halt sein, wenn wir die Entscheidung treffen, den Vertrag nicht zu verlängern, dass es dann vielleicht besser gewesen wäre, das Thema auch dann sofort zu beenden.
Aber wie war das denn verabredet? Also wie habt ihr euch denn verabredet? Wann wird das in die Öffentlichkeit getragen? Wie war denn da der Plan oder gab es gar keinen?
Der Plan war, dass wir uns gemeinsam auf den Weg begeben und natürlich musst du, und die Ergebnisse geben dir natürlich auch ein Stück weit die Richtung mit vor, Aber es war jetzt zumindest mal klar, dass bis zur Winterpause das auf jeden Fall gemeinsam gegangen wird. Und dann wird sich sowieso gemeinschaftlich in die Augen geschaut, ob das im Anfühlen, im Umgang in der Trainerkabine, im Umgang mit den Spielern, in Verbindung mit den Ergebnissen, die dann ja dann auch immer im kompletten Kontext dazu betrachten sind. Und dann triffst du eine Entscheidung im Winter, wenn du dort normal in der Spur gewesen wärst und alle dann auch das die Vereinbarung eingehalten hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch das neue Jahr gemeinsam erlebt. Aber so ist es halt dann jetzt anders gekommen. Und ich glaube schon, dass das, und das können wir durchaus nachvollziehen, dass das am Ende für eine große Verunsicherung sorgt, weil am Ende haben wir uns irgendwann mal im Herbst der Saison darauf verständigt oder im Herbst des Jahres darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Und das wirkt natürlich erstmal nach außen sehr, sehr unruhig und stellt dann auch große Fragezeichen. Aber trotzdem, die inhaltliche Überzeugung war groß. Was aber die Verdienste von Pavel, das möchte ich hier nochmal sagen, in keinster Weise in Frage stellt. Es ist eine Betrachtung der Zukunft. Es geht um dann vielleicht auch nochmal einen Impuls zu geben. Es geht nochmal, vielleicht auch nochmal ein Stück weit Feuer mit zu entfachen, einen Konkurrenzkampf auszulösen. Weil das war ja dann auch, und das hat der Pavel auch dann immer betont, hat halt eine andere Art der Führung der ganzen Mannschaft, hat ein Thema Richtung Aufstellung, und das gilt halt vielleicht dann auch mit den kleiner werdenden Möglichkeiten ein Stück weit auch in die Perspektive zu tragen und dort halt andere Entscheidungen zu treffen.
Aber Pavel Dotschev hat ja aus seiner Enttäuschung keinen Hehl gemacht. Er hat dann durchaus ja auch gesagt, er weiß gar nicht so genau, was man ihm jetzt vorwirft. Habt ihr damit gerechnet, dass er da so mit nach außen geht, oder wart ihr überrascht?
Ich denke, dass das normal ist. Also ich glaube, dass wenn man gesagt bekommt, dass man den Vertrag nicht verlängert wird, und nun sind ja die Trainer dann auch in einer exponierten Stellung, ich glaube, dass dann ein Stück weit Selbstschutz mit dazugehört. Ich glaube, dass das normal ist. Das gilt es auch dann an der Stelle mit auszuhalten. Ich glaube, das war halt eine Folge der vielleicht nicht ganz geglückten Kommunikation rund um die Veröffentlichung. Das muss man halt sagen. Und von daher galt es dann die Emotion bei ihm, die auch total in Ordnung ist, halt dann einfach auch mit auszuhalten, weil es aus seiner Perspektive dann sicherlich auch ein Stück weit nachvollziehbar ist.
Aber da frage ich mich ja, Pavel hat ja wirklich im Interview gesagt, er hat gefragt, warum, was sind die Gründe, und er sagte ja mehr oder weniger, ihm wurden keine Gründe genannt. Die erste Frage ist, war das wirklich so, wurden ihm keine Gründe genannt? Und die zweite ist, was waren denn dann schlussendlich die Gründe, dass man gesagt hat, mit Pavel geht's nicht mehr weiter, wir wollen einen anderen Ansatz wählen?
Ja, es wurden ihm schon Gründe genannt, und speziell dann auch nochmal an dem Samstag jetzt, wo wir uns dann, beziehungsweise Sonntag, wo wir uns dann final auch auf das nicht weitere Zusammenarbeiten in der Aktualität verständigt haben. Und am Ende hatte ich es kurz schon angerissen. Es geht darum, dass wir mit kleiner werdenden Möglichkeiten wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Gruppe hinstellen wollen, die entwickelt werden muss, die mitgenommen werden muss, die das nötige Feuer und Leidenschaft, Nachhaltigkeit dann an den Tag legen muss, um halt erfolgreich Fußball zu spielen. Und wenn ich die Aktualität in die Zukunft fortschreibe, das ist meine Aufgabe, und in der Rückschau dann die Schlüsse ziehe, wie es in der Perspektive aussieht, dann war die Entscheidung, sich zu trennen, die richtige.
Du sprichst von kleiner werdenden Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, es geht um das Finanzielle. Kannst du mal kurz skizzieren, in welchem Bereich sich der FC Erzgebirge Aue bewegt auf dem Transfermarkt? Mit wem konkurriert man? Welche Möglichkeiten hat man nicht? Also damit man der Fan einen Eindruck bekommt, in welchem Teich ihr eigentlich auch fischen müsst.
Ja, ich glaube, unsere Verpflichtungen zeigen halt schon ganz gut, in welchem Teich wir unterwegs sind. Der DFB gibt ja mal so ein Stück weit Finanzespresso raus, wo wir dann auch immer unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sozusagen eingeordnet wissen. Und dort würde ich dann uns eher im mittleren, ja, bis unteren Drittel der Liga verorten. Dazu, jetzt kann man zu Transfermarkt stehen, wie man möchte, ob das richtige Werte sind oder nicht. Dort sind wir halt, glaube ich, viertschwächstes Team oder schwächstes Team sozusagen, lass ruhig so stehen, von dem Transfermarkt her. Was aber natürlich keine, und das haben die Jungs ja gezeigt, nicht 1:1 Rückschlüsse zulässt auf die sportliche Leistungsfähigkeit, weil gerade zu Beginn und auch in großen Phasen der Hinserie haben wir dann doch gezeigt, dass wir Spiele gewinnen können, dass die Jungs konkurrenzfähig sind. Aber wir haben jetzt auch eine Phase dabei, wo es halt nicht so läuft. Aber es hat halt dann am Ende vielleicht, sind wir jetzt da gerade angekommen, wo wir vielleicht realistischerweise hingehören, bei allen Ambitionen, die wir haben. Und wir brauchen halt die Gruppe, wir brauchen einen großen Zusammenhalt. Und deswegen bin ich froh, wenn wir bald dann einen neuen Trainer präsentieren können, damit das damit die Jungs quasi eine Klarheit haben, wie es dann ab Januar weitergeht.
Matze, vielleicht noch eins, weil wir ja dann auch nach vorne gucken müssen. Eigentlich lebt Erzgebirge Aue ja von dieser unfassbaren Geschlossenheit. Es ist natürlich immer ein Problem, wenn man einen total populären Trainer irgendwann nicht mehr weiter beschäftigen möchte, der ja auch seine Verdienste hat, unzweifelhaft, der Großes geleistet hat. Jetzt merkt man ja, der Ton wird auch rauer, wenn ich mir zum Beispiel die Zeitungen anschaue. Da kommt ihr als Verein natürlich auch teilweise nicht so gut weg. Ich glaube, damit muss man rechnen, wenn man so eine Entscheidung trifft. Eins würde mich nur interessieren. Hat man vielleicht den Zeitpunkt ein bisschen unterschätzt? Weil man hätte ja vielleicht zum Beispiel mit Pavel auch sagen können, im Winter hätte man diese Entscheidung vielleicht treffen können. Jetzt hat man sie relativ früh getroffen. Irgendwo ist es durchgestochen worden, obwohl die Tabellensituation ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch relativ komfortabel gewesen ist, weil du gerade gesagt hast, da sind auch Fehler gemacht worden. Hat man das vielleicht ein bisschen unterschätzt, welche Wucht so eine Entscheidung gegen Pavel bei euch im Verein und im Umfeld auslöst?
Ja, definitiv. Ich glaube, dass es aber trotzdem keinen ganz hundertprozentig richtigen Zeitpunkt gibt. Machst du es im Winter, musst du dir vorwerfen lassen, warum du, wenn du klar bist darüber, das nicht schon zwei Monate eher kommuniziert hast, weil wir natürlich auch eine Wechselperiode jetzt vor der Brust haben. Verkündest es im Februar, März, weil die Fragen wären ja spätestens ab Januar oder Februar in Pavels Richtung gestellt worden. Dann hättest du dort auch auf Zeit gespielt und hättest aber auch Zeit verloren, um in der Planung der neuen Saison halt einzusteigen. Und nochmal, wir leben davon, dass wir in den Entscheidungen, die wir treffen, wahrscheinlich auch einen Ticken früher dran sein müssen. Wir müssen an den Jungs, wo wir überzeugt sind, eher rangehen. Und wenn wir dort keine Klarheit haben, dann werden wir nicht die Jungs für das Erzgebirge begeistern können, weil wir uns halt mit 7, 8, 9, 10 Drittligisten im Konkurrenzkampf befinden, um möglicherweise die gleichen Spieler. Und dort gilt es für uns frühzeitig Klarheit zu haben. Und diese Zeit haben wir definitiv mal gewonnen. Bei allem, dass man über den Zeitpunkt der Bekanntgabe und in der tabellarischen Situation, in der wir waren, hundertprozentig diskutieren kann. Und wir auch das dann selbst auch kritisch betrachten, ob es denn der richtige Zeitpunkt war.
Jetzt hat Vicky das gerade angesprochen, bevor wir dann nach vorne schauen mit den Zeitungen und mit der Kritik, die jetzt auf dich und auf den Verein einprasselt. Du hast ja auch schon das ein oder andere sozusagen gesagt, was du oder was ihr hättet besser machen können. Gibt es denn etwas so jetzt in der Rückschau, du hast ja jetzt auch mal eine Woche darüber nachgedacht, was du dir im Nachhinein von Pavel Dotschev anders gewünscht hättest, beziehungsweise von ihm und seinem Team? Gibt es da irgendwas, wo du in der Rückschau denkst, ja, da hätte ich mir nach der Zeit und nach dem klaren Gespräch, auch wie du es gesagt hast, hätte ich mir was anderes gewünscht?
Vielleicht gar nicht von Pavel selbst. Ich glaube, es geht ja am Ende darum, dann das Team zu führen. Also es geht mir um den Trainerstab zu führen. Und am Ende wirkt ja jede Entscheidung auch bei Pavel nach. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich auch unterschätzt haben, dass die Entscheidung bei dem Cheftrainer dann am Ende ja dann doch nicht spurlos vorbeigeht. So viel ist klar. Das haben ja dann auch die PK mal gezeigt. Nochmal, ich glaube, der Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen und der ist klar bei uns auch hinterlegt, ist der Zeitpunkt der Kommunikation, die Klarheit der Kommunikation. Weil am Ende sind wir der Thematik ein Stück weit nachgegangen. Das ist Kritik daran gibt und dann auch das Thema in meine Richtung geht, ist völlig klar, weil ich bin für den Sport verantwortlich. Das ist völlig richtig. Und aber jetzt geht es darum, tatsächlich nach vorne zu schauen. Und ich kann nicht in Pavels Kopf gucken, was er von uns erwartet hätte. Am Ende ist der Prozess am Anfang wahrscheinlich dann schon nicht in die richtige Richtung gelaufen. Deswegen nehmen wir das jetzt erstmal so, wie es ist und schauen nach vorne.
Jetzt geht es darum, wirklich ja einen neuen Trainer zu holen. Und die große Frage ist, muss es jemand sein, der die Region kennt? Das wird viel diskutiert. Wie wichtig ist euch das wirklich, dass da ein Trainer kommt, bei dem die Identifikation vielleicht ein bisschen leichter fällt, als wenn es jemand ist, der noch gar keine Berührungspunkte mit dem Erzgebirge hatte?
Ja, ich glaube schon, du musst schon das Erzgebirge ein Stück weit fühlen können und die Verbundenheit zu den Leuten herstellen. Ich glaube deswegen, und das muss man Pablo hoch anrechnen, war auch so beliebt, weil er es halt geschafft hat, dann die Menschen entsprechend mitzunehmen. Ich glaube, wenn man aus der Region dann kommt und die Erzgebirger dann es schafft, auf seine Seite zu bekommen, dann ist es hier ein einfaches Arbeiten. Es geht darum, einfach ranzuklotzen. Das ist dann mehr brauchst dann wahrscheinlich auch gar nicht. Und ich glaube, das verstehst du dann eher, wenn du aus der Region kommst und das schon mal wahrscheinlich auch auf dem Niveau, Drittliga oder höheren Niveau schon mal gemacht hast. Von daher, der Bezug zur Region ist schon ein wichtiger. Und diese Liga zu können mit all ihren Unwägbarkeiten, mit all ihren Phasen, die man innerhalb der Saison durchstehen muss, ich glaube, dass das ein wichtiger Fakt sein wird in der Trainerauswahl.
Ja, dann haben wir ihn ja. Rüdiger Rehm ist es. Ne?
Na, das grenzt den Kandidatenkreis auf jeden Fall sehr ein. Also ne, es gibt da so eine Handvoll an Leuten. Würdest du denn sagen, ohne jetzt, also einen Namen wirst du uns natürlich nicht nennen, aber dass ihr schon sehr weit seid bei einem Kandidaten?
Ja, so viel können wir sagen, dass wir schon auf dem finalen Weg sind und wir hoffentlich dann relativ zeitnah dann auch was bekannt geben können, weil ich glaube, und das bleibt dann auch Prämisse, wir brauchen halt Klarheit. Das haben wir jetzt mit der Personalie Pavel Dotschew geschaffen. Jetzt braucht es halt Klarheit in der Personalie, wer es ab 2. Januar macht. Und dann bin ich der totalen Überzeugung, und das dann auch in Blick Richtung Zukunft, dass wir hier nicht nur die beiden Spiele, die wir jetzt noch haben, positiv gestalten werden, sondern mit einer guten Vorbereitung dann auch immer noch die Chance haben, hier positiv die Saison abzuschließen. Ich würde mir total wünschen, dass wir die Heimstärke wieder zurückgewinnen, weil wir haben jetzt nach 9 Heimspielen nur 13 Punkte geholt. Das ist eindeutig zu wenig. Wenn ich das ein bisschen hochrechne, wir hätten nur 6-7 Punkte mehr geholt. Wo könnten wir stehen? Alles hypothetisch, alles vorbei. Daran gilt es anzusetzen, weil das war letztes Jahr unsere große Stärke. Wir waren mit 40 Punkten mit heimstärkstes Team. Und das war die Basis. Und da lege ich eine große Hoffnung drauf, dass wir mit dem neuen Cheftrainer ab 2. Januar dann hier wieder erfolgreiche Fußball spielen werden.
Das heißt, er kriegt auf jeden Fall die Wintervorbereitung. Der neue Mann kommt nicht jetzt in der schwierigen Phase, sondern beginnt dann mit der Vorbereitung für die Rückrunde.
Ja, so ist es geplant. Auch da haben wir uns Gedanken gemacht, stellst du den jetzt direkt schon hin, versuchst du was ihm einem Heimspiel zu geben. Ich glaube aber, das ist auch dann in der Abwägung, was kann alles passieren, wenn man es ein bisschen negativ denkt, du kommst als Trainer, verlierst das erste Spiel und sofort fangen die Statistiken an zu zählen und das Rad hat schon bis zuvor mit der Niederlage gestartet. Gut vorbereiten, gut Zeit investieren, im Trainingslager viel arbeiten mit den Jungs, Abläufe reinbekommen. Und dann haben wir eine gute Mannschaft, das würde ich auch nochmal sagen. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute Einzelspieler, wir haben gute Abläufe drin. Jetzt gilt es halt, das wieder in Ergebnisse umzumünzen, vielleicht auch einen Tick wieder das Glück zu zwingen. Aber ich glaube, hat in Ingolstadt jetzt auch nicht so viel gefehlt, dass wir dort dann auch erfolgreich sind. Und von daher, ich schaue da ganz positiv in die Zukunft.
Es ist ja so, wenn du einen Trainer suchst, das ist ja immer so ein Prozess, da kann man ja auch mal so die eigene Attraktivität abklopfen. Wie viele Bewerbungen hat denn der FC Erzgebirge Aue bekommen oder wie viele Anrufe bekommst du? Und wer hat sich alles beworben? Hast du dich bei irgendwem auch gewundert, dass es kommt? Oder bist du zufrieden, so wie es gelaufen ist?
Also ich bin, ja, ob das jetzt ein Gradmesser ist, wenn sich halt dann 30 Leute bewerben oder knapp.
Ja, in Rostock waren es doch über 50 oder sowas, ne?
Ich glaube sogar 70, wenn ich nicht alle die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Aber es hilft ja nicht. Der Job ist attraktiv. Davon gibt es nicht so viel in der Liga, schon nicht, in Deutschland schon gar nicht. Und deswegen es haben sich auch Leute beworben, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie dann den Hörer mal in die Hand nehmen oder halt über Berater halt dann den Kontakt suchen. Von daher alles okay. Das waren bis hierhin spannende Namen, die dann reingekommen sind, von denen ich dann halt wirklich nicht gedacht hätte, dass sie sich für den FC Erzgebirge Aue interessieren. Aber ich glaube, hier irgendwelche Namen reinzuschmeißen, das wäre nicht so gut.
Deswegen mache ich es mal. Ich habe gestern mit Stefan Fuckert die Reise gemacht nach Essen mit dem Elektroauto. Da hat man viel Zeit, dann zu reden auf der Rückfahrt. Und da habe ich ihm gestern erzählt, ja, morgen kommt Matthias Heidrich und dann reden wir auch. Und sagt er, ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Vor 1,5, 2 Jahren in Köln in einem Restaurant. Da saß er mit Florian Schnorrenberg zusammen. Und der war ja mein Halle-Trainer. Ist der immer noch ein guter Kollege von dir und wäre das nicht auch einer, der kennt die dritte Liga und auch die Region vielleicht?
Ist ja schön, schön, wo man alles in der Losteria in Köln gesehen wird beim Essen. Ich dachte, wir waren unerkannt, aber ist nicht gelungen.
Sei froh, dass es nicht pikanter war.
Nein, also ich glaube nochmal, einzelne Namen zu diskutieren, das ist jetzt, wäre jetzt meine Perspektive, das irgendwie zu bestätigen, aber ich weiß halt nicht, ob ich denn dem Kollegen Schnorrenberg irgendwie einen Gefallen tue, wenn wir jetzt über irgendwelche Details sprechen. Von daher, ich weiß, es ist immer spannend, dann die Themen vielleicht auch mal mitzubekommen, mit wem man alles am Tisch sitzt, mit wem man telefoniert. Vielleicht machen wir das mal off the record im 1:1, dann
im
Losteria. Können wir schon mal den einen oder anderen mal besprechen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das gehört dann auch dazu, dass man mit den Namen, die man bekommt, dann auch entsprechend seriös umgeht, weil es einfach auch ein Stück weit sensibel ist. Weil wir auch aus Bewerbungen kommen, aus laufenden Prozessen, aus laufenden Anstellungsverhältnissen. Auch das gehört ja mit dazu. Von daher werden wir keine einzelnen Namen.
Ja, keine einzelnen ist ja auch okay, aber du hörst ja auch den Podcast und gerade was wir so genannt haben. Man kann ja sagen, gibt es da aus den genannten, auch in der Öffentlichkeit genannten, einen, wo man sagt, okay, der trifft zu oder wird es eine komplette Überraschung? Also jemand, womit man einfach nicht gerechnet hat, was weiß ich, der irgendwo eine U17 trainiert oder sowas?
Nein, wird definitiv keine Überraschung werden. Wird auch kein Jugendtrainer werden, so viel kann man auch sagen. Wird dann schon jemand sein, der gestandene unterwegs ist.
Gut. Wollen wir es weiter eingrenzen, bis wir es haben?
Ich sag einen Buchstabe und du sagst.
Ja. Hört lieber auf jetzt, ja.
Wie groß ist denn aber vielleicht zum Schluss nochmal, also die Nachfrage oder die Bewerbungen sind eingegangen, das Interesse war groß. Wie groß ist denn das Interesse an der Person Matze Heidrich? Gibt es da auch Vereine, die sich mal für dich interessieren? Weil wir haben am Anfang der Saison ja auch darüber gesprochen, dass du einen guten Job machst. Und dass du dich auch für höhere Aufgaben vielleicht empfiehlst.
Ich habe den Blumenstrauß von euch gerne aufgenommen und aufgefangen, habe es aber dann entsprechend auch weitergegeben, weil das, was wir machen, ist ja klar, bin ich jetzt das Gesicht der Geschichte. Deswegen halte ich auch die Kritik jetzt aus. Aber am Ende haben wir ja ein Team drumherum, die für Abläufe sorgen, die für Inhalte sorgen. Aber um auf deine Frage zu beantworten, nein, es ist wohltuend ruhig. Weil ich glaube, dass wir halt in der Aktualität echt viele Themen haben, den Standort zu entwickeln. Und das macht Spaß. Das ist jetzt eine Phase, die brauchst nicht unbedingt, weil es halt immer viel für Unruhe sorgt. Deswegen hoffe ich, dass wir relativ zeitnah Klarheit haben bei der wichtigsten sportlichen Person im Verein dann doch. Und wenn wir das haben, dann werden wir auch wieder in ruhige Fahrwasser kommen und auch eine erfolgreiche Saison spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Dann freuen wir uns aufs Kamingespräch mit Matze Heidrich, wie das bei dem Bundeskanzler ist. Ne? Also alles, was hier gesagt wird, darf nicht zitiert werden.
Ja, und wie das gerade klang, seid ihr ja nah dran, dann liegt der Trainer vielleicht ja unterm Baum auch in Weihnachten und dann hast du da noch ein bisschen Zeit für eine besinnliche Weihnachtszeit.
Und für die Geschenke.
Ja.
Wünschen wir dir auf jeden Fall.
Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal im Stadion. Liebe Grüße nach Aue.
Liebe Grüße und macht weiter so. Ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Danke, Matze.
Ciao. Ja, tschüss.
Ja, Matze Heidrich. Mensch, da ist aber auch was los in der dritten Liga jetzt aktuell.
Verrückt. Wir müssen einen Podcast machen über die dritte Liga.
Was übrigens, das hab ich mir gerade überlegt. Man könnte mal so ein Format machen und einen Sportdirektor in einer Transferphase begleiten oder wenn ein Trainer gefunden werden muss, was der alles für Anrufe bekommt und so weiter. Und dann im Nachgang, wenn alles geklärt ist, das mal irgendwie.
Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, du wärst wirklich entsetzt, wenn du sehen wirst, wie da gearbeitet wird teilweise.
Ja, Buckets will jetzt jeden verkabeln.
Nein, das nicht, aber es ist so.
Nein, es ist teilweise wirklich so, wenn ich, ohne jetzt Namen zu nennen, höre oder selber weiß, wie da teilweise Trainer gesucht werden, das ist bodenlos, wirklich. Ich finde, dass du als Sportdirektor in den ersten 3 oder 4 Ligen musst du eigentlich ein Portfolio immer von Trainern haben, die verfügbar wären, Telefonnummern. Das muss doch, also wenn da manche anfangen, oh, jetzt haben wir keinen Trainer mehr, was machen wir denn jetzt? Wahnsinn, wirklich.
Ja, mich interessiert mal wirklich dieser Prozess. Kriegt der eine klassische Bewerbung per Mail? Wird der angerufen? Klingelt da jemand an der Tür?
Berater.
Oder läuft alles über Berater?
Oder das alles über LinkedIn?
Fast alles über Berater.
Wer ist überhaupt in diesem Kreis mit drin? Ja. Wann kommen welche Informationen nach draußen?
Ich glaube, in den ersten 3 Profiligen wird keiner Trainer, der sich beworben hat, mit einem Lebenslauf und so weiter und so fort. Glaube ich nicht.
Arbeitsproben.
Ja. Hier ist eine Arbeitsprobe. Reingebracht.
Hier ist eine Tabelle von vor 20 Jahren.
Da war das ich war nämlich, sehr gut.
Ja. Apropos Trainer. Unterhaching verliert das erste Spiel mit Bender gegen Hannover.
Das ist bitter. Gegen Hannover, die übrigens jetzt auch mal aufmucken, ne, muss man wirklich sagen.
Ja, da habe ich auch
schon. Ich freue mich jetzt schon auf Hoffenheim 2, die kommen ja nächstes Jahr auch noch dazu. Nicht. Ja,
das schauen wir mal. Aber es,
wir sind 6 Punkte vor.
Ja, ist ja noch eine lange
Saison. Ja, ist noch viel Eis zu gehen. Ne? Genau. Du kannst auch zum Eishockey wechseln hier. Ja.
Und nochmal, apropos Trainer, Hansa Rostock hat ja auch mal den Trainer gewechselt, hat dann 6 Spiele gemacht. Ohne Bernd Hollerbach und 5 davon gewonnen. Unter anderem jetzt gegen Sandhausen.
Ja, das ist ein klares Indiz. Haben wir schon letzte Woche gesagt. Ich finde es auch, da merkt man auch mal wieder, wie viel Macht eine Mannschaft hat. Weil es ist ja keine andere Mannschaft, die da spielt. Ne? Es ist einfach nur ein anderer Trainer an der Seitenlinie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in so kurzer Zeit er schon so viele Impulse reinbringen kann, dass es auf einmal alles funktioniert.
Aber dazu gehört aber auch, es ist absolut richtig, was Strassi hat das hier schon ganz früh gesagt, die Mannschaft konnte gar nicht mit ihm. Trotzdem waren wir beide bei dem Spiel, glaube ich, in Saarbrücken. Das war ja kein bodenloser Auftritt, wo die sich haben abschießen lassen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft extra gegen den gespielt und extra verloren hat. Ich glaube eher, dass da so ein paar Sachen zusammenkamen. Die hatten keinen Bock auf den. Die haben am Ende vielleicht sich dann auch nicht das letzte Quäntchen erspielt. Aber manchmal ist Fußball auch ganz einfach. Du setzt einen Neuen dahin. Und das läuft einfach. Das ist teilweise nicht zu erklären.
Ich würde sagen, sie haben nicht gegen ihn gespielt, aber auch nicht für ihn.
Genau.
So. Rüdiger Ziel hatte ja, als wir ihn, wann war der eigentlich da bei uns? Vor 2 Monaten oder so? Rüdiger Ziel?
Ja, so lange ist es noch gar nicht her.
Auf jeden Fall war Bernd Hollerbach noch Trainer und da hat er ja noch gesagt, er rechnet schon noch mit Hansa Rostock. Und das müssen wir schon mal jetzt festhalten, ne? Dass mit der Wucht, mit der die Kogge kommt, dass...
Das ist kann einfach
schon,
eine Wucht.
Das kann jetzt schon eine Spitzenmannschaft sein, Hansa Rostock.
Definitiv, die sind da hochgekragelt. Ich meine, die haben jetzt 25 Punkte. Die haben die Aufstiegsplätze in Sichtweite.
Jetzt nächste Woche in Cottbus, das wird natürlich fett.
Das wird richtig
geil.
Boah,
das habe ich nur zu Bundesliga-Zeiten gesehen. Cottbus gegen Rostock.
Cottbus weiter vorne durch das 1-0 in Mannheim und direkt dahinter auf 2 Dynamo Dresden, die Bielefeld geschlagen haben mit 3-0. Und da war unsere Kollegin Steffi Blochwitz und die hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt, wie das war, dieses Statement vom Dynamo.
Ja, ich glaube, ihr hört es ganz gut. Sieg! Dynamo Dresden gewinnt 3-0 gegen Arminia Bielefeld. So deutlich wie das Ergebnis am Ende, muss ich sagen, war es aus meiner Sicht nicht. Bielefeld hat nie aufgegeben, hat vorhin in der zweiten Hälfte alles rausgehauen. Aber Dresden war halt in der ersten Halbzeit Ticken besser, hat da einfach die Chancen ausgenutzt. Und dann am Ende auch mit diesem 3-0 den Deckel drauf gemacht. Es war ein Spitzenduell, das muss man ganz klar sagen. Es war stimmungsvoll hier im Rudolf-Harbig-Stadion. Ich glaube, Bielefeld haut diese Niederlage hier nicht um. Mitch Kniert, der hat ja auch zum Einstand hier in Dresden verloren. Es ist einfach für ihn kein gutes Pflaster. Und man hört jetzt auch die Reaktion der Bielefelder Anhänger. Da gibt es keine Pfiffe, da gibt es wirklich viel Unterstützung. Und das ist eben das Schöne an diesem Nachmittag. Dresden bleibt zu Hause ungeschlagen. Ja, und Bielefeld, ja, die können sich erinnern an diesen super Dienstag im Pokal, das Viertelfinale erreicht. Und ich glaube, es überwiegt einfach so ein bisschen die Freude hier.
Herrlich, diese Atmosphäre da, ne?
Unser weiblicher Stefan Fuckert aus dem Osten.
Ja. Blochwitz der Woche.
Ja.
Schön. Hat sie wunderbar hier rübergetragen. Ich hatte gerade wirklich das Gefühl, ich wäre im Stadion gewesen. Und würde das auch so unterschreiben. Ich habe auch mir vieles davon angeguckt. Ging ja relativ schnell die Fahrt mit dem Elektrowagen von Stefan Fuckert. Und ja, Dynamo Dresden, ich glaube, das war so ein Statement, ne, gegen Arminia Bielefeld, die natürlich noch wahrscheinlich auf der Euphoriewelle vielleicht hier und da ein paar Kaltgetränke. Ne?
Ja, da muss man jetzt ja mal sagen, die haben nach den Pokalspielen nie gewonnen diese Saison. Also
nicht mal ein Tor geschossen.
Noch nicht mal ein Tor geschossen,
das ist ja auch klar. Also das Ding hat Saarbrücken letztes Jahr den Aufstieg gekostet.
Ja, und jetzt ist die Frage, ist das...
Kostet das Arminia Bielefeld den Aufstieg?
Bekommt Bielefeld das Saarbrücken-Syndrom?
Ja, aber gut, dann sind es, wenn es immer danach war, dann ist es jetzt noch das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale.
Ja,
nach dem Finale haben sie ja nichts mehr.
Damit haben sie nichts mehr.
Aber das, ich glaube, dass die können alle erzählen und Mitch Kniert hat ja auch, also erstmal herzlichen Glückwunsch, ich entschuldige mich für meine komplette Ahnungslosigkeit. Ich war mir sicher, dass sie keine Chance haben gegen Freiburg, also ganz blind von mir, aber ich bin mir trotzdem sicher, ich versuche jetzt nochmal eine Prognose zu machen, dass das mit dir was im Kopf natürlich macht. Also das kann mir doch keiner erzählen, du schlägst Freiburg, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer im Europapokal gespielt hat, du schlägst sie am Ende auch verdient und du wirst morgens wach und denkst, das ist ja Wahnsinn, das hat dir Körner gekostet, erstmal körperlich, das hat dir geistig Körner gekostet. Auf der anderen Seite denkst du, boah, wir schlagen Bundesligisten, wie geil sind wir eigentlich? Und dann fährst du zu einem normalen Drittligaspiel, das ist natürlich kein normales, weil es in Dresden ist, das hat ja das ist ja auch Bundesliga-Atmosphäre und trotzdem, es macht was mit dir und das können sie alle wegdiskutieren, es ist einfach so.
Ja, also ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn Dresden dieses Spiel nicht zieht, aber trotzdem müssen wir jetzt über die Tatsache diskutieren, bekommt Bielefeld das Saarbrücken-Syndrom und vielleicht steigen sie deswegen nicht auf. Die Gefahr besteht.
Morbus Saarbrücken.
Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber
Morbus Leone.
Es ist, glaube ich, ein ganz normaler Effekt, dass du einfach nicht hochtourig alle Emotionen immer mitnehmen kannst und irgendwann musst du dich vielleicht auch nicht entscheiden, aber wenn du mal die Fans fragen würdest, was wollt ihr lieber haben, Pokal-Halbfinale oder ein Aufstieg in die zweite Liga, bin ich mal gespannt drauf.
Das ist ja genau dasselbe. Es gibt ja eine Statistik von Mannschaften, die Bayern in der Bundesliga geschlagen haben, dass die überproportional viel in den nächsten 3 Spielen verlieren. Und das siehst du selbst bei Bundesliga-Mannschaften mit dem Europapokal einen großen Erfolg, dass sie dann im Liga-Alltag, wie soll das dann eine Drittligamannschaft, wo ja noch nicht so viel Erfahrung ist, wie sollen die das wegpacken? Das ist ganz menschlich.
Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, wird Bielefeld am Ende um den Aufstieg mitspielen.
Ja, das machen klar. Sie ja jetzt schon. Aber die Frage war ja, Yannick Bakic hat uns gesagt, Dresden und Bielefeld steigen beide ganz klar auf. Ja. Yannick, wie sieht das im Moment aus?
Sieht doch ganz gut aus.
Steigen die beide direkt auf?
Ja.
Okay.
Was mit Cottbus?
Was mit Saarbrücken?
Ja, Saarbrücken steigt nicht direkt auf.
Oh, boah, jetzt wird er jetzt.
Ich glaube, Büschmi schickt nie wieder eine Sprachnachricht.
Ja. Sachsenbrücken ist dies Jahr dran.
Meinst du?
Ja.
Rüdiger Ziel wird durch den Markt getragen da in Saarbrücken.
Dies Jahr sind sie dran.
Wird spannend. Was machst du da eigentlich?
Janik fummelt die ganze Zeit.
Fummel hier
ja,
nicht,
also nur zur Erklärung. Mein Handy filmt euch ja. Und hier wird gerade angezeigt, dass noch 10% Akku da sind. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Ja. Und das wollen wir natürlich auf Video haben. Ja. Deswegen stecke ich hier gerade ein Kabel in mein Handy, um es mit Strom zu versorgen.
Dankeschön, Janik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Klich hat gerade Dabrowski reingeschrieben. Ah. Habe ich geschrieben, uralt, lacht sich kaputt.
Ja, Klich hat mir auch geschrieben natürlich, macht aber eine Sprachnachricht. Wie soll ich die denn während der...
Ja, was ist denn eigentlich mit dem los?
Aber man muss sagen, Alex Klich wollte uns hier gerade Input geben für unseren Podcast. Ja. Er kam 45 Minuten zu spät. Wir haben ja sogar schon mit dem Journalisten gesprochen. Ja. Aber Dankeschön trotzdem.
Danke, Klichi.
Danke.
Aber wenn wir schon mal bei Klichi sind, er hat eine tolle Folge Groundhopper gemacht.
Ja.
Da müssen wir kurz Werbung für machen. Ja. Er war im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, hat sich das mal alles genauer angeguckt, die ganze Folge Groundhopper.
Man hat das Gefühl, er geht so mehr auch jetzt journalistisch so in dem Bereich Sport unter der Lupe. Ne? Also es ist schön, was er macht, aber aktuell ist er nicht mehr.
Er trifft sich auch mit Sönke Sievers, glaube ich, schon zum Kaffee.
Aber ich fand's lustig, wie du gesagt hast, die ganze Folge sieht man auf magenta.de. Ich habe da mal geguckt, die Seite gibt's gar nicht.
Wie heißt die denn?
Magentasport.de.
Oder bei YouTube.
Ja gut, aber wenn ich so sage Magenta, ist doch logisch, dass das Magenta
klar,
Sport ist.
Also klar, jeder kann googeln.
Ja.
Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei der Frage der Woche. Ihr könnt uns Fragen schicken, rund um die dritte Liga, rund um den Fußball. Wir versuchen sie zu beantworten. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns die an auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Heute kommt die Frage der Woche allerdings aus sehr, sehr hochrangigem Kreis, sage ich mal. Achtung, geht los.
Servus. Jochen Breideband hier vom DFB. Ich hätte eine Quizfrage für euren Podcast. Und zwar ist ja gerade das Länderspieljahr zu Ende gegangen. Und meine Frage ist an euch in die Runde, wie viele Spieler, die seit einschließlich der Euro in diesem Jahr bis Jahresende für die deutsche Nationalmannschaft nominiert waren, haben mindestens 20 Spiele in der dritten Liga bestritten? Und welche Spieler waren das?
Boah, das haben wir doch auch schon mal gehabt, oder nicht? Haben wir das nicht hier?
Ich glaube, da haben wir mal über was anderes gesprochen.
Aber das ist ja jetzt eine richtige Fleißaufgabe. Das können wir nicht direkt so raushauen. Da muss man ja mal durchgehen.
Eigentlich. Ja, Dennis Undaff. Robert Andrich.
Nee, lass uns doch mal von hinten nach vorne gehen.
Von hinten
gehen. Da muss jemand mitschreiben.
Ja, also, das ist doch klar, wer das macht. Ja, okay. Janik macht das.
Also, wir fangen mit Kimmich mal an, ne?
Ja, aber jetzt lass uns doch mal mit den Torhütern anfangen. Gab es da irgendeinen Torhüter, der gespielt hat, der 20 hat? Neuer hat das nicht?
Nein.
Muss er gespielt haben? Nee, der berufen wurde, das meint er, glaube ich, oder? Der in den Kader berufen wurde. Es ging nicht darum, wer gespielt hat für Deutschland, sondern wer halt nominiert war.
Ah, okay, berufen, ja gut.
Aber er braucht 20 Drittligaspiele, oder? Was hat er gesagt?
Achso, ja genau. Und in der dritten Liga mindestens 20 Spiele, aber für die Nationalmannschaft
Nübel,
nominiert.
Nübel Bayern 2? Nee, hat er noch gar nicht.
Nein, dann, Nübel nicht. Stuttgart Baumann? Nicht. Nee. Nein, hat direkt in Freiburg angefangen. Einen anderen Tormann haben wir nicht gesehen bisher seit der EM. So, dann
aber doch, es wurden aber welche nominiert?
Ortega? Hat der für Bielefeld dritte Liga gespielt? Wir schreiben mal Ortega auf.
Ja, aber Moment mal. Also jeder, der mal im Kader war oder gespielt
hat? Nee, der im Kader war.
Im Kader war.
Ja, ja. Okay. Ja, klar hat Ortega.
Okay. Ortega auf jeden Fall. Bei der Abwehr bin ich auf jeden Fall bei Kimmich.
Warte mal ganz kurz.
So. Sind wir schon durch mit Torhütern? Oder? Ja, da sind wir doch durch, oder nicht? Nee. Trapp?
Nee,
Trapp war nicht berufen seit der EM. Ja.
Waren das alle Torhüter?
Ja, würde ich schon
sagen. Ja.
Ja. War nicht... Warte mal, was ist denn hier mit...
Atubolo. Der war aber nicht.
Atubolo war
Blaswig
nicht
hat auch nicht.
Genau, ich meine Blaswig.
Blaswig. Der war in Gladbach. Ja, aber wo hat er denn dritte Liga gespielt?
Doch, der war doch in Dresden.
Der, der war doch in Rostock.
Bei Dynamo und Rostock. Ja, geil. Janis Blaswig.
Blaswig, sehr stark, Tobi. So, sind wir jetzt bei der Abwehr?
Ja, du springst doch dauernd vor.
Ja, ja, doch. Ich glaube, das waren alle. Ja.
Okay, Kimmich.
Rüdiger.
Hat 20 Spiele gemacht, ja?
Stuttgart 2 auf jeden Fall, ja. Ich gehe jetzt schon mal rüber zu Andrich auf jeden Fall.
Mama hinten erstmal die Linksverteidiger. Raum.
Nein.
Mittelstädt?
Nein.
Gosens?
Nein.
Okay. Ja, ich gehe doch nur meinem Kopf durch, wer Nationalmannschaft gespielt. Bell mich doch nicht so an. Nein. Wahnsinn. Entschuldigung.
Kasernhof Esperanto.
Ja, ehrlich.
Schreib auch schon mal Undaff auf, dass Undaff wir das auch schon machen.
Ja. Schlotterbeck?
Nein. Tah?
Anton?
Nein. Anton? Nein.
Tah?
Nein, HSV Düsseldorf und Leverkusen, nicht keine dritte Liga gespielt.
Nein, 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 nein.
Wen hatten wir als Rechtsverkehr? Henrichs? Mm-mm. Nein. Kimmich? Nein.
Also haben wir schon Kimmich.
Kimmich haben wir auch.
Nein, aber Kimmich haben wir schon, ja. Genau, aber also ob noch mehr? Nein, meinte
Pascal
ich.
Pascal Groß, Ingolstadt, zweite Liga das war zweite das, ne? Liga, ja. Mhm.
Könnte hier was länger dauern.
Wahnsinn, okay.
Ja, schwierige.
Gnabry, Sané, Musiala, Musiala hat nicht so viele, hat nicht 20 Spiele in der dritten Liga gemacht, ne? Müller auf jeden Fall. Undaf, Füllkrug hat, glaube ich, für Bremen 2.
Kleindienst?
Auf jeden Fall.
Jüterborg. So kommt er doch her, da hat er bei Energie gespielt.
Kleindienst Heidenheim, ne?
Ja, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
So, jetzt müssen wir mal gucken von denen, die jetzt spät nochmal berufen wurden. Julian Brandt.
Leveling.
Nicht.
Was ist denn mit, hier, Dings. Stiller.
Angelo Stiller.
Bayern 2, ne?
Ja.
Stiller. Meine Güte.
Pavlovic. Nicht, kommt direkt aus dem Campus zu den Bayern, ne?
Wir sind jetzt bei 10.
Das ist schon, ist das schon mal gut, ja. Oder? 10. Namen ja, haben wir auch genannt.
Füllkrug auch?
Mhm.
Dann?
Ja, aber lass uns da trotzdem nochmal gerade gucken, was wir noch an Spielern haben, die vielleicht noch...
Groß hat ja, glaube ich, nur einmal oder so gespielt, ne? Oder?
Ja, Groß hat keine 20 Spiele.
Toni Groß oder Pascal Groß?
Toni.
Okay.
Ich würde jetzt einfach mal 10 einloggen.
Ist jetzt, wenn man das jetzt so an. Hört, ist es ganz schön
ist echt, hätte ich auch
langweilig
nicht
auch, ja. Also für den, der zuhört gerade.
Ja. Ja, ja, aber die gucken ja auch gerade, die überlegen ja auch gerade, die Zuhörerinnen
und
Zuhörer.
Die werden sich jetzt total aufregen, dass wir XY nicht haben.
Genau, wir hören uns doch jetzt mal, haben wir alles richtig, bitteschön.
Boah, keine Ahnung, lest nochmal vor, Yannick.
Also wir nehmen Ortega, Blaswig im Tor, Kimmich, Rüdiger, Andrich, Stiller, Müller, Füllkrug, Undaf, Kleindienst.
Das sind 10.
Was ist mit Führig?
Naja, wo hat denn der gespielt?
Dortmund 2? Naja, aber es war Regionalliga.
Ja.
Rot-Weiß Oberhausen hat er leider auch nicht, war er nicht
in der Liga. Ja. Na gut, dann Jochen Breideband, die Antwort bitte.
Die richtige Antwort lautet 10 Spieler.
Ja!
Das gibt's. Und zwar Robert Andrich, 80 Spiele für Dynamo Dresden SVW in Wiesbaden. Janis Blaswig hat 64 Spiele für Dresden und Rostock bestritten. Niklas Füllkrug, 22 Spiele mit beeindruckenden 5 Toren für Werder Bremen 2. Jo Kimmich, 26 Spiele RB Leipzig. Tim Kleindienst, 35 Spiele, 13 Mal getroffen, Energie Cottbus. Thomas Müller hat in einer Saison 32 Spiele, 15 Tore als junger Kerl gemacht für Bayern 2. Stefan Ortega Moreno, 21 Spiele für Arminia Bielefeld. Toni Rüdiger, 22 Spiele, 3 Tore für Stuttgart 2. Angelo Stiller, 50 Spiele für Bayern 2. Und natürlich Dennis Undaf, SV Meppen, 69 Spiele, 23 Tore. Dazu haben wir noch Jamal Musiala, der 10 Spiele für Bayern 2 gemacht hat. Kevin Schade, 2 Tore in einem Spiel für Freiburg 2. Und Toni Kroos hat auch einmal in der dritten Liga gekickt, womit wir sogar bei 13 wären, aber das waren ja nur Kurzeinsätze.
Also außer Schade haben wir auch jeden Namen genannt, ne?
Ja, also Weltklasse. Ganz ehrlich, das ist stark.
Ich bin stolz auf uns, auf jeden Fall.
Ja. Also ich muss sagen, diese Jubelausbrüche von Yannick Montags, die sind einfach geil.
Eigentlich müssten wir dich bei der Frage der Woche filmen.
Ja, das ist wirklich. Wahnsinn.
Also Jochen Breideband, unser aller Chef.
Der CEO der dritten Liga. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Regeln, Verträge, Lizenzen,
die Lizenzen.
Ab nach Frankfurt. Jochen Breideband ist dein Mann.
Ja, könnt ihr gerne für diese Frage schicken.
Und wenn ihr eine Frage der Woche habt, dann her damit. 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes.
Ey, heute war alles drin in dieser Folge. Ich fühle mich ein bisschen ausgewrungen, oder?
Also, komm, lass uns einen Kreis machen.
Zum Glück muss ich nicht nach München heute. Ich bin jetzt schon durch.
Ich bin echt durch. Wahnsinn.
Am kommenden Wochenende geht es aber schon weiter mit dritter Liga. Und mit der großen Weihnachtsfeier von unserer illustren, erweiterten Kollegenrunde.
Da werden wir auch ein paar Stimmen einfangen, würde ich sagen. Ne?
Ob das so eine gute Idee ist?
Italienische Nacht und danach noch
Italienische Nacht mit Sönke Sievers.
Freuen wir uns auch. Und es wird gewichtelt, so wie in unserer Folge am 23.12. die große Weihnachtsgala. Thomas Wagner, das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Wagner. Das Yannick Silbereisen.
Das 4:3 Weihnachtssingen.
Genau, das große Weihnachtssingen. Ich freue mich schon drauf.
Ja. Sehr schön. Ja.
Und wo seid ihr am Wochenende?
Doppeleinsatz für mich. Ich bin erst am Samstag auf der Alm, Bielefeld gegen Unterhaching. Da muss die Arminia wieder gewinnen. Und am Sonntag bin ich mit dir beim, was ist das dann, der Abstiegskracher, das Kellerduell, was auch immer. Das Do-or-Die-Spiel, der erste Auftritt des neuen RWE-Trainers vielleicht schon, Pavel Dotschew an der Bremer Brücke. Osnabrück gegen Essen.
Hier siehst du mal, wie die Verteilung ist. Dass er am Samstag mit mir auf der Alm ist, keine Erwähnung. Erwähnt nur Strassi am Sonntag, okay, werde ich mir auch merken. Also ich bin Samstag mit Yannick Bakic auf der Alm, bin abends auf der Weihnachtsfeier und Sonntag beim Weißen Ballett von Müngersdorf.
Freitag Sportschau, Samstag mit Sönke Sievers in Wiesbaden gegen den FC Ingolstadt.
Aber ist euch das aufgefallen? Wir haben diese Folge Sönke Sievers gewidmet. Er ist auch der letzte, den wir nennen. Und es war so eine Wahnsinnsfolge. Es war eine journalistische Folge. Wir müssen uns umbenennen in
das
den Sönke Sievers
Geschenk
Podcast.
Das Geschenk für Sönke Sievers muss ein Weihnachtspullover sein.
Das ist ein sehr guter Hinweis, ja?
Ja, nicht spoilern bitte.
Nein.
So. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche euch allen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
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 Getränke in die Hand.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Vielleicht.